Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. US-Präsident Trump macht ernst. Obwohl der Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland vielfach kritisiert worden ist, nicht zuletzt mit dem Verweis, dass sich die USA letztlich selbst schaden würden, hat Verteidigungsminister Esper jetzt die Details der umstrittenen Pläne bekannt gegeben. Demnach werden nicht nur 12.000 Soldaten abgezogen, sondern, und das ist wohl entscheidender, auch noch die Kommandostrukturen, die ziehen von Stuttgart nach Belgien um. Wir berichten gleich und fragen danach, wie die Reaktionen in Deutschland ausgefallen sind. Die weiteren Themen: Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses zum Wirecard-Skandal. Das Bundeskabinett beschließt ein Verbot von Werksverträgen in der Fleischindustrie und die weitere Entlastung von Familien. Der Berliner Rechnungshof kritisiert die Milliardenverschuldung durch den Senat. Belgien verschärft wegen steigender Infektionszahlen wieder die Kontaktregeln und das Ende eines Mythos. 2022 stellt Boeing die Produktion der 747 ein. Aber zunächst nach Washington. US-Präsident Trump hat die Bundesregierung wiederholt heftig gescholten. Der Vorwurf, Deutschland gebe gemessen am NATO-Ziel zu wenig für die Verteidigung aus auf Kosten der USA. Anders ausgedrückt, ein schlechter Deal aus Sicht des Präsidenten, weshalb er amerikanische Truppen aus Deutschland abziehen will. Heute sind die ausgearbeiteten Pläne vorgestellt worden und der Einschnitt, er fällt drastischer aus als bislang angenommen. Thilo Kössler in Washington. Zunächst einmal, was ist genau geplant?
Also es geht nicht nur, Sie haben es ja schon gesagt, nicht nur um den Abzug von insgesamt 11.900 Soldaten aus Deutschland. Es geht auch um den Abzug praktisch der gesamten Kommandostruktur der US-Truppen in Europa von Deutschland. Das US-Europa-Kommando und das Spezialeinsatzkommando Europa ziehen von Stuttgart nach Belgien. Das US-European Command ist das Hauptquartier des regionalen US-Militärkommandos für den gesamten europäischen Raum zwischen Arktis und Kaukasus. Dort werden Militäreinsätze in 50 Ländern koordiniert. Was mit dem Afrika-Kommando geschieht, das ebenfalls in Stuttgart angesiedelt ist, das ist noch offen. Die Zahl der Soldaten wird also von 36.000 auf 24.000 reduziert. 6.400 von ihnen sollen zurück in die USA verlegt werden. 5.600 werden innerhalb Europas verlegt. Sie sollen in Italien stationiert werden, in Belgien oder in Polen. Das hängt noch von Vereinbarungen ab, sowie in baltischen Staaten. Das alles soll mehrere Milliarden Dollar kosten, hat Verteidigungsminister Esper gesagt. Es brauche Jahre, um die Pläne umzusetzen. Und viele sollen auch mit ihren Familien zurückkehren. Es soll also mehr auf Rotation gesetzt werden, je nach Bedarf. Wenn die Amerikaner Deutschland in großen Teilen verlassen, dann gehen natürlich, Herr Münchenberg, auch gewachsene Beziehungen verloren. Das betrifft natürlich auch emotionale Bindung.
Mhm. Herr Kössler, wie werden den Abzug der Truppen und die Verlegung auch der Kommandostrukturen offiziell begründet?
Also offiziell wird es natürlich begründet damit, dass man jetzt einen strategischen Wandel vollzieht. Das sieht aber natürlich aus wie eine Strafaktion gegenüber Deutschland und es ist eine Strafaktion gegenüber Deutschland, Herr Münchenberg. Donald Trump hat heute mehrfach gesagt, die US-Soldaten seien in Deutschland, um Deutschland und Europa zu schützen. Deutschland wolle aber nicht dafür bezahlen. Deutschland zahlt nicht, hat er gesagt, wir wollen keine Naivlinge mehr sein. Die USA werden seit 25 Jahren ausgenutzt im Handel und beim Militär. Deutschland seien säumige Zahler. Mark Esper hat ihm da den Rücken gestärkt, hat gesagt, jawohl, Deutschland kann und soll mehr für die Verteidigung tun. Aber ursprünglich waren es ja nur die Abzugspläne, die auf Kritik gestoßen waren, übrigens auch in den eigenen Reihen der Republikaner. Sie haben befürchtet, dadurch werde die NATO geschwächt und man spiele Russland in die Hände. Jetzt wird aber der Abzug eingebettet in einen Komplettumbau der Kommandostruktur. Es gibt eine neue Strategie für Europa, die zulasten Deutschlands geht. Damit hat man das Argument widerlegt, es geht eben nicht darum, die NATO zu schwächen. Im Gegenteil, die USA versichern den europäischen Partnern, der Schutz bleibt bestehen, wir stehen zu unseren Bündnisverpflichtungen. Das betrifft auch die Abschreckung Russlands. Man hält dagegen, dass werde weiterhin betrieben, die Verlegung teilweise in Richtung Osten, in Richtung Schwarzes Meer und Baltikum stehe dafür. Jim Inhofe ist republikanischer Vorsitzender des Streitkräfteausschusses. Er hat gesagt, jawohl, ich unterstütze diese Pläne, aber es werde Monate und Jahre dauern, sie umzusetzen. Aber das Konzept der völligen Neuordnung der US-Präsenz in Europa, die hält auch er für vernünftig.
Die Frage ist ja schon, Herr Kössler, nun finden ja Präsidentschaftswahlen bekanntlich statt. Was ist, wenn im November ein neuer Präsident gewählt wird?
Ja, es sind zwei Szenarien vorstellbar. Das eine ist eben, im Senat und im Repräsentantenhaus könnten die Pläne über ein Gesetz zum Militärhaushalt gekippt werden. Das kostet Milliarden. Diese Milliarden müssen vom Kongress bewilligt werden. Und zweitens ist der Punkt der Neuwahlen. Natürlich, ein neuer Präsident, Präsident Biden, diese Pläne ganz schnell wieder verschwinden lassen. Mit dem Argument, warum denn dieser Umbau, wenn gewachsene Strukturen ja da sind, wenn man an einem Standort alles abreißt, muss man es an anderer Stelle wieder aufbauen. Ist das wirklich nötig? Das kostet viel Geld.
Informationen waren das von unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler. Dankeschön nach Washington. Ja, und damit weiter nach Berlin. Der Truppenabzug fällt also umfangreicher aus als geplant. Vor allem die Region Stuttgart massiv betroffen. Markus Pindor ist der Deutschlandfunk-Sicherheitsexperte. Herr Pindor, gibt es denn inzwischen schon Reaktionen auf die amerikanischen Pläne?
Ja, die Reaktionen sind überwiegend regionalpolitischer Art und Besorgnis. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bedauert den Plan der US-Regierung zu diesem Abzug. Dies belaste das deutsch-amerikanische Verhältnis. Dabei sei der militärische Nutzen nicht erkennbar. Und auf Dauer schwäche diese Entscheidung auch die NATO und die USA selbst. In Bayern könnten die Pläne unter anderem die Standorte Grafenwöhr und Vilseck mit mehr als 10.000 dort stationierten Soldaten schwer treffen. Man werde den betroffenen Standorten helfen. Das sind ja meistens nicht so strukturstarke Regionen. Vor allem die Bundeswehr sei jetzt gefragt. Und auch in Rheinland-Pfalz hat der Innenminister Roger Lewenz diesen Abzug bedauert. Dort sind in Spang-Dahlem ein Standort von den Plänen betroffen. Er sagte, wir halten die Entscheidung von Präsident Trump zum Truppenabzug aus Deutschland grundsätzlich für falsch. Deutschland und insbesondere Rheinland-Pfalz hätten sich mit ihren Stationierungsstandorten stets als verlässliche Partner erwiesen. Da kommt also auch das Argument wieder, dass tatsächlich die Infrastruktur im Platz sei, am Ort sei, funktioniere und auch diese Standorte eben erprobt gewesen seien. Ich schätze, dass es auch in den anderen Parteien ähnlich lauten wird. Nur der verteidigungspolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Tobias Pflüger, ging darüber hinaus. Er fordert einen noch weitgehenderen Abzug der amerikanischen Truppen. Dieser Abzug von 12.000 Soldatinnen und Soldaten aus Bayern und Rheinland-Pfalz reiche bei weitem nicht aus. Es sei an der Zeit, die amerikanischen Streitkräfte komplett abzuziehen. Auch die Atomwaffen für die nukleare Teilhabe müssten abgezogen werden. Und er sagte in einer Mitteilung auch wörtlich, ich bedauere sehr, dass nicht auch Truppenstandorte in Baden-Württemberg geschlossen werden.
Herr Pindor, zur Einordnung nochmal, was bedeuten diese Pläne für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, gerade auch in der Sicherheitspolitik?
Das ist ein kalkulierter Affront, der wohl seine Gründe mehr im amerikanischen Wahlkampf hat als in militärischen und sicherheitspolitischen Erwägungen. Das ist ganz klar. Es schwächt die europäische Verteidigung nicht so, wie man es auf den ersten Blick glauben könnte. Denn die Hälfte dieser Soldaten, die aus Deutschland abgezogen werden, sollen woanders in Europa verlegt werden. Also hauptsächlich ins Baltikum und ans Schwarze Meer. Und die Verlagerung des Kommandos nach Mons in Belgien ist auch sicherheitspolitisch kein großer Beinbruch. Er ist mit Kosten verbunden für die USA, aber es ändert sich an der europäischen Sicherheit daran wenig. Allerdings ist es ein klares Signal auch aus Amerika und ein Signal an die Europäer, in Zukunft mehr für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung zu tun.
Informationen und Einschätzungen waren das von Markus Pindor. Dankeschön nach Berlin. Es ist der größte Finanzskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Pleite des Finanzdienstleisters Wirecard. Ein milliardenschweres Vermögen stand demnach nur auf dem Papier. Inzwischen spricht selbst die Staatsanwaltschaft von bandenmäßigem Betrug. Und die Affäre, sie reicht eben bis in die Hauptstadt, denn dort gab es für Wirecard lange Zeit offene Türen. Wer wusste wann was? Das sind die Fragen, die sich am Nachmittag Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier im Finanzausschuss gefallen lassen mussten. Theo Geers ist denn von der Sitzung inzwischen schon etwas nach außen gedrungen?
Also Herr Münchenberg, ich stehe hier vor dem Finanzausschuss und die Befragung von Finanzministern.
Minister Scholz ist noch im Gange. Vorhin, vor wenigen Minuten, kam Hans Michelbach von der CSU, Mitglied des Finanzausschusses, kurz nach draußen, gab uns wartende Journalisten einen Zwischenstand. Schreckensnachricht für uns, es könnte noch bis in den späten Abend dauern. Allein die Befragung von Olaf Scholz könnte sich bis 9 Uhr in den Abend ziehen. Danach ist, wie gesagt, noch geplant, Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, zu befragen. Was die Informationen betrifft, der Ausschuss tagt hinter verschlossenen Türen, also nicht öffentlich. Es tröpfelt ein bisschen und Michelbach sagte vor allem, es sei lange darum gegangen, um die Konzernstruktur von Wirecard. 56 Tochterunternehmen hatte der Konzern, eine davon, nur eine, die Wirecard Bank, sei von der BaFin kontrolliert worden, die 55 anderen nicht. Und es stelle sich langsam, so Michelbach, die Frage, ob möglicherweise die Wirecard Bank vielleicht nur eine Tarnbank gewesen sein könnte, um eben in der Absicht, hier ein, wie soll ich sagen, sauber arbeitendes Unternehmen von der BaFin kontrollieren zu lassen, damit dann in den 55 anderen Tochtergesellschaften Bilanztricksereien, Bilanzaufblähungen und all das andere, was heute den Wirecard-Konzernverantwortlichen vorgeworfen wird, in Ruhe praktizieren zu können. Das ist im Moment Stand der Dinge, was die Befragung von Olaf Scholz betrifft. Und Peter Altmaier wird dann entsprechend folgen.
Herr Geers, nun gab es ja schon im Vorfeld dieser Sitzung deutliche Kritik am Finanzminister. Wie groß ist der politische Druck auf Scholz?
Der Druck ist sehr groß. Jeder weiß, Scholz wird als Kanzlerkandidat der SPD gehandelt. Insofern muss er hier auch Rede und Antwort stehen. Auch die FDP vor allem hat nochmal deutlich gemacht, heute ist die Chance für Scholz, durch Offenheit, durch Karten auf den Tisch legen, noch einen Untersuchungsausschuss abzuwenden. Einen Untersuchungsausschuss, auf den sich beispielsweise die Linkspartei und auch die AfD im Grunde schon festgelegt haben. Zumindest die im Finanzausschuss federführenden Abgeordneten dieser beiden Parteien. FDP und Grüne haben sich noch nicht festgelegt. Und aus der CDU, CSU hört man, Untersuchungsausschüsse seien das vornehmste Recht der Opposition. Aber wenn in diesem Fall Wirecard einer gefordert werden sollte, dann werde die CDU-CSU dem sich sicherlich nicht verschließen. Was vielleicht noch interessant ist, Herr Münchenberg, mein Eindruck ist hier, dass die Wolken über Felix Hufeld, dem Präsidenten der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, immer dunkler werden. Es gibt den Vorwurf, dass er nicht wahrheitsgemäß den Finanzausschuss Rede und Antwort gestanden haben soll. Und zwar einmal im April letzten Jahres schon, als nach Wirecard gefragt wurde. Und jetzt Anfang Juli, also diesen Juli im Jahr 2020 noch einmal. Und es sieht immer mehr danach aus, dass da möglicherweise demnächst ein Bauernopfer kommen könnte. Aber das ist im Moment noch mit großer Vorsicht zu genießen. Aber die Wolken über Felix Hufeld, die werden erkennbar dunkler.
Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses zu Wirecard. Das waren Informationen von Theo Geers. Besten Dank. Ja, und damit gleich zum nächsten Skandal. Viele Jahre sind die sogenannten Werksverträge in der Fleischindustrie auch von der Politik stillschweigend geduldet worden, was nichts anderes bedeutet als die größtmögliche Ausbeutung der oft aus Osteuropa stammenden Arbeitnehmer. Damit soll jetzt, nach dem Ausbruch von Corona in einer Tönnies Fleischfabrik, Schluss sein. So hat es das Bundeskabinett heute beschlossen. Volker Fintermer hat die Einzelheiten.
Es ist beileibe nicht nur die Corona-Krise, die die oftmals unhaltbaren Zustände in der Fleischindustrie offengelegt hat. Die Gewerkschaften beklagen schon lange eine ausbeuterische Dumpingstruktur durch die zahlreichen Subunternehmen, die kaum kontrolliert wurden und immer wieder neue Umgehungstatbestände geschaffen haben, um der Aufsicht und Kontrolle zu entgehen. Aber es bedurfte dann doch erst der Pandemie und der unkontrollierten Ausbrüche der Infektionen in mehreren Fleisch- und Verarbeitungsbetrieben in Deutschland, bis Arbeitsminister Hubertus Heil mit den heute im Kabinett verabschiedeten Reformplänen zum Zuge kommen konnte.
Wir reagieren damit entschlossen auf Missstände in der Fleischindustrie. Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen in der Fleischbranche ab 50 Beschäftigten ab dem kommenden Jahr sowohl bei der Schlachtung wie der Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Werkvertrags- oder Leiharbeiter mehr beschäftigen dürfen. Diese Tätigkeiten müssen von den eigenen Angestellten oder den von Tochterunternehmen erledigt werden, für die jeweils die gleichen Vorschriften gelten.
Ich will nochmal deutlich sagen, mir geht es um klare Verantwortung in diesem Bereich und das Vertragswirrwarr in diesem Bereich muss beendet werden, weil es auf Kosten der Schwächsten ausgeübt wurde.
Deshalb soll es auch eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung geben und klare Mindestanforderungen für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie eine Mindestquote für die Arbeitsschutzkontrollen. So sollen ab dem Jahr 2026 jährlich mindestens 5% der Betriebe kontrolliert werden, was angesichts der zahlreichen Verstöße immer noch gering erscheint. Dafür aber sind die Länder und nicht der Bund zuständig, weshalb es zu der zeitlichen Verzögerung kommt. Die möglichen Bußgelder werden auf 30.000 Euro verdoppelt, waren zuletzt aber 1994 angepasst worden. Vielleicht auch ein Beleg dafür, dass man lange nicht so genau hinschauen wollte, obwohl über die Missstände schon seit einigen Jahren immer wieder berichtet wurde. Der Arbeitsminister gab sich heute dennoch zuversichtlich und hält auch den Vorwurf der verfassungswidrigen Beschränkung im Wettbewerb mit anderen Branchen für nicht stichhaltig.
Wir haben hier sehr sauber gearbeitet und Regelungen im Kabinett auch abgestimmt, die wir für verfassungs- und europakonform halten, weil wir in dieser spezifischen Branche aus der Wirtschaftsordnung heraus auch spezifische Regelungen treffen müssen.
Die Gewerkschaften begrüßten den Vorstoß des Arbeitsministers.
Die freiwilligen Vereinbarungen und Ankündigungen der Fleischwirtschaft haben nie gewirkt in den vergangenen Jahren. Und deshalb ist es gut und richtig, dass Hubertus Heil jetzt mit gesetzlichen Regelungen durchgreift,
sagt DGB-Vize Anja Piel. Die IG Metall fordert sogar noch schärfere Regeln, vor allem mit Blick auf die geplanten Arbeitsschutzkontrollen. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte die Reform und hofft, dass die Ausnahmen für kleine und mittlere Betriebe das regionale Fleischerhandwerk stärken. Für die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kommen die Kontrollen der Arbeitsbedingungen zu spät. Das könne man schneller machen, sagte sie. Der Wirtschaftsrat der CDU spricht dagegen von einer zu weitgehenden Reform und einer weiteren Belastung für die Wirtschaft.
Volker Findhammer über das geplante Ende der Werkverträge in der Fleischindustrie. Das Kabinett hat heute aber auch eine weitere Entlastung der Familien im kommenden Jahr beschlossen. Vera Wolfskämpf.
Das Kindergeld soll um 15 Euro pro Monat steigen. Schon im vergangenen Jahr gab es 10 Euro mehr. Ein wichtiges Signal, so Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD. Was Familien tagtäglich leisten, sei für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Das sei auch in der Corona-Krise noch einmal deutlich geworden. Auch der jährliche Kinderfreibetrag wird nochmals angehoben. Künftig zahlen Eltern auf knapp 8.400 Euro keine Steuern. Das seien vor allem Steuergeschenke für Besserverdienende und arme Familien stünden weiter im Regen, kritisieren die Grünen. Sie fordern stattdessen eine Grundsicherung für alle Kinder. Das Kabinett hat heute noch weitere steuerliche Entlastungen beschlossen. Für Geringverdiener, der Grundfreibetrag steigt, damit das Existenzminimum steuerfrei bleibt. Für Menschen mit Behinderung, der Pauschbetrag, mit dem spezielle Aufwendungen steuerlich abgesetzt werden, wird verdoppelt. Und für pflegende Angehörige. Auch hier soll ein höherer steuerfreier Pauschbetrag die Belastungen ausgleichen. Alle Änderungen sollen zum Jahreswechsel in Kraft treten. Erst müssen noch Parlament und Bundesrat sie beschließen.
Nicht nur der Bund, auch die meisten Bundesländer haben im Zuge der Corona-Pandemie die Neuverschuldung massiv ausgeweitet. Natürlich ging es darum, die Folgen von Corona abzufedern, aber manche sind dabei offenbar über das Ziel hinausgeschossen. Anders ausgedrückt, Corona war finanzpolitisch gesehen eine willkommene Gelegenheit, neue Schulden zu machen, etwa in Berlin. Sebastian Engelbrecht.
Auf 8 Seiten begründet der Berliner Landesrechnungshof, warum die Kreditaufnahme von 6 Milliarden Euro formal nicht korrekt war. Die Finanzkontrolleure beziehen sich auf den Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses vom 4. Juni. Damals hatte das Berliner Parlament mit der Mehrheit des rot-rot-grünen Senats beschlossen, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zusätzliche Kredite in Höhe von 6 Milliarden Euro aufzunehmen. Dem Rechnungshof fehlt eine Begründung, welche Mittel für welchen Zweck ausgegeben werden sollen. Karin Klingen, Präsidentin des Landesrechnungshofs, sagte dem Deutschlandfunk:
Problematisch ist, dass die 6 Milliarden pauschal mit dem Bestehen einer Notlage begründet wurden, ohne dass aber spezifiziert wurde, wo der Bedarf gesehen wird. Es ist halt gerade kein Nachtragshaushalt beschlossen worden, sondern nur pauschal die Kreditaufnahme von 6 Milliarden.
Aus dem Beschluss des Abgeordnetenhauses sei auch nicht ersichtlich, auf welchen Zeitraum sich der Kreditbedarf beziehe und wie viel Geld das Land in welchem Haushaltsjahr ausgeben wolle. Die rot-rot-grüne Mehrheit im Abgeordnetenhaus habe als Grund für die zusätzlichen Schulden lediglich eine außergewöhnliche Notsituation angegeben. Der Landesrechnungshof moniert, es hätte zunächst eine konjunkturbedingte Kreditaufnahme geprüft werden müssen. Dem Beschluss des Abgeordnetenhauses zufolge plant der Senat, die 6 Milliarden Euro in eine Rücklage fließen zu lassen. So könne aber nicht kontrolliert werden, ob die Mittel am Ende wirklich der Bekämpfung der Pandemie dienten oder ganz anderen Zwecken. In strengen Worten kündigt die Landesrechnungshofspräsidentin Klingen an, man werde in Zukunft genau kontrollieren, wofür der Senat die Mittel ausgeben werde.
Musste diese Schulden nur aufnehmen zur Bekämpfung der Notlagensituation. Und deshalb wird der Rechnungshof in Zukunft prüfen, inwieweit das auch so erfolgt ist.
Kritisch sieht Klingen auch, dass der Senat die Rückzahlung der 6 Milliarden über 27 Jahre strecken will. Nach Auffassung des Landesrechnungshofs sollte der Senat das Geld viel schneller im Zuge des nächsten wirtschaftlichen Aufschwungs zurückzahlen. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Christian Goyni, fügte hinzu, die Kritik des Rechnungshofes werde für die Koalition noch ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Corona-Krise sei kein Freibrief für, so wörtlich, kopflose haushaltspolitische Schnellschüsse.
Sebastian Engelbrecht war das über die Kritik des Berliner Rechnungshofes. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden. Im Gegenteil, viele in Europa fürchten derzeit eine zweite Welle, sei es wegen der wachsenden Unachtsamkeit der Bürger oder wegen zurückkehrender Urlauber. Auch Belgien hat jetzt die Konsequenzen gezogen und die Kontaktbestimmungen wieder verschärft. Paul Vorreiter hat die Einzelheiten.
Es könnte die letzte Maßnahme sein, ehe sich Belgiens Regierung wieder zu einem vollständigen Lockdown entscheidet.
Les données épidémiologiques sont préoccupantes et nous sommes, c'est vrai, très préoccupés. C'est pourquoi nous agissons encore aujourd'hui pour garder la situation sous contrôle.
Die epidemiologischen Zahlen sind sehr besorgniserregend, deswegen handeln wir jetzt, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen, sagte Premierministerin Sophie Wilmès und kündigte eine Reihe neuer Einschränkungen ein. Notwendig sind sie geworden, weil die Infektionszahlen zuletzt deutlich nach oben gegangen sind. Durchschnittlich 280 Menschen pro Tag haben sich vergangene Woche in Belgien mit dem Coronavirus angesteckt, fast doppelt so viele wie in der Woche davor. Kernstück der neuen Einschränkungen, öffentliche und private Begegnungen sollen reduziert werden, die sogenannte Kontaktblase kleiner werden. Seit heute dürfen die Menschen im Land maximal nur noch 5 Personen aus dem privaten Umfeld treffen, mit denen sie nicht zusammenwohnen. Bisher waren Treffen mit bis zu 15 Menschen erlaubt. Für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt eine Besuchergrenze von 100 Menschen statt wie zuvor 200. Einkaufen in Supermärkten, maximal 30 Minuten lang darf es dauern und nur noch alleine ist es erlaubt, es sei denn, man ist auf Hilfe angewiesen.
L'objectif est très clair, éviter un reconfinement généralisé et éviter de mettre en danger la période de rentrée de septembre.
Unser Ziel ist ganz eindeutig, einen zweiten allgemeinen Lockdown zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Schule wieder im September anfangen kann. Doch ob das gelingt, ist mehr als fraglich. Mitten in der Ferienhochphase überall das gleiche Bild. Ob an der Küste oder in den großen Städten Brüssel, Antwerpen oder Brügge, volle Fußgängerpassagen und von Kontaktbeschränkungen kaum etwas zu sehen. Vielleicht nicht ganz in Antwerpen, wo etwa die Hälfte der Neuinfektionen registriert wurde. Dort dürfen die Menschen nachts zwischen 23.30 Uhr und 6 Uhr auch nicht mehr die Häuser verlassen. Ebenso ist Kontaktsport verboten. Wir haben die Daten analysiert und in Antwerpen haben wir das Glück, dass wir als Stadtverwaltung die Daten sehr zügig und aus erster Hand bekommen, viel schneller als anderswo im Land. Bei einigen Großstädten mache ich mir ehrlich gesagt große Sorgen, was die dort überhaupt wissen. Dadurch haben wir den Nachteil, dass jetzt mit den Fingern auf Antwerpen gezeigt wird, sagte der Bürgermeister Bart de Wever. Der hatte allerdings noch am Wochenende selbst gegen absurde Schutzmaßnahmen gewettert. Nach öffentlichem Nahverkehr, Geschäften, Kinos und Bibliotheken ist seit Samstag auch in Fußgängerzonen und auf Märkten in Belgien Maske tragen Pflicht. Und nun steht Bart de Wevers Stadt sogar ganz im nächtlichen Lockdown. In Belgien wächst die Sorge, dass das Virus aus den Hotspots heraus wieder stärker um sich greift, etwa auch nach Ostbelgien.
Und die Virologen zu der Feststellung kommen, dass es nicht mehr nur lokale Hotspots sind, wie beispielsweise in Antwerpen, sondern das Virus sich mittlerweile auf alle Provinzen ausgebreitet hat. Wir haben beispielsweise hier in der Provinz Lüttich einen Anstieg der Fallzahlen um 41% in den letzten Tagen erlebt. Und jetzt geht es ganz entscheidend darum, uns davor zu schützen, dass das Virus auch in Ostbelgien wieder einen Flächenbrand auslöst,
sagte der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Oliver Paasch. Die neuen Maßnahmen gelten vorerst für 4 Wochen. Da kaum kontrolliert werden kann, ob sich die Menschen an die neuen Kontaktbeschränkungen auch halten, ist ebenso ungewiss, ob sich Belgien nicht schon bald auf dem Weg zu einem zweiten Lockdown befindet.
Belgien verschärft wieder die Corona-Auflagen, aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter. In Mekka hat die islamische Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Wegen der Corona-Pandemie können diesmal aber nur etwa 1000 Gläubige teilnehmen und nicht 2,5 Millionen wie sonst üblich. Ein Hygienekonzept soll zudem das Infektionsrisiko klein halten. Carsten Günthop.
Eine Massenveranstaltung wird zu einem Mini-Ereignis wegen der Corona-Pandemie. Der zuständige saudische Minister Mohammed Saleh bin Taha Bentin.
Ich möchte bestätigen, dass es das Königreich Saudi-Arabien Muslimen aller Nationalitäten und Ideologien ermöglichen möchte, die 5. Säule der 5 Glaubenssäulen des Islam zu erfüllen. Die internationalen Gesundheitsumstände zwangen uns dieses Jahr zu diesem außergewöhnlichen Hajj.
Von den Gläubigen, die nun am Hadsch teilnehmen dürfen, sind 30% Saudis. Ausgewählt wurden Menschen, die im Gesundheitsbereich oder bei den Sicherheitskräften arbeiten und eine Corona-Infektion überstanden haben. Ihre Teilnahme am Hadsch sei ein Zeichen der Wertschätzung ihres Einsatzes bei der Bekämpfung des Virus, so die Regierung. Die anderen 70% sind Ausländer, die im Land leben und arbeiten und aus 160 Ländern stammen. Menschen wie Hakan, ein Lehrer aus der Türkei, der in Riad unterrichtet und sein Glück kaum fassen kann.
Gott sei Dank ist dies ein sehr besonderes Jahr und ein sehr besonderes Ereignis. Wir sind so glücklich und aufgeregt, dabei sein zu dürfen. Das ist für uns sehr wichtig und wir danken Gott für dieses Geschenk.
Über die beiden wichtigsten heiligen Stätten des Islam zu wachen, die Moscheen in Mekka und in Medina, ist für das saudische Königshaus eine Quelle politischer Legitimität. Den Hadsch abzusagen, wäre einem Gesichtsverlust gleichgekommen. Stattdessen wollen die saudischen Behörden nun ein detailliertes Hygienekonzept umsetzen. Sari Asiri vom Gesundheitsministerium.
Wir stellen sicher, dass die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung auf dem höchsten Niveau sind. Händedesinfektion, Gesichtsmasken, Abstand halten und die Pilger erhalten Gesundheitsratschläge, während sie in den Bussen sind, bis sie die Quarantänegebiete in Mekka erreicht haben.
Vor der Anreise hatten die Pilger eine 7-tägige Quarantäne einzuhalten. Nach der Ankunft in Mekka folgten weitere 4 Tage in Quarantäne. Jeder muss seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Die Kaaba, das quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee, darf nicht berührt werden. Und für die rituelle Steinigung des Teufels dürfen nur sterilisierte Kiesel verwendet werden, die bereits jedem Pilger in einem Tütchen übergeben wurden. Die große Pilgerfahrt Hadsch als Mini-Event und die Umra, die kleine Pilgerfahrt, dieses Jahr wegen Corona komplett gestrichen. Der saudischen Wirtschaft entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von etwa 12 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie hat das Land härter getroffen als andere in der Region. Zu den derzeit 266.000 registrierten Infektionen kommen täglich 3.000 bis 4.000 neue Fälle hinzu. Das Königreich reagierte mit einem harten Lockdown und wirkte damit seine Wirtschaft ab, die wegen der niedrigen Ölpreise ohnehin schon hart gebeutelt war.
Carsten Kühntop über den Beginn der islamischen Pilgerfahrt Hadsch. Sie gilt als die Königin der Lüfte und war lange Zeit das größte Passagierflugzeug der Welt, die Boeing 747. 1970 ging der erste Jumbo dann bei der damaligen US-Fluggesellschaft Pan Am in den Liniendienst. Alles Geschichte. Heute sind sparsamere Flugzeuge gefragt und Corona hat die Branche zusätzlich unter Druck gesetzt, weshalb Boeing die Produktion der 747 demnächst einstellen wird. Katrin Brandt.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Zuletzt hatte Boeing nur noch wenige Maschinen des Typs 747 gebaut. Nun stellt die Konzernspitze klar, 2022 wird der Riesenflieger nach über 50 Jahren endgültig Geschichte sein. Für Boeing sieht es insgesamt nicht gut aus. Der Absturz der beiden 737 MAX-Maschinen war nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auch eine wirtschaftliche. Und dieses Jahr hat der Konzern wegen der Corona-Krise deutlich weniger Geld eingenommen. Allein im zweiten Quartal Quartal wurden Verluste von rund 2,4 Milliarden Dollar, das entspricht rund 2 Milliarden Euro, verbucht, hieß es heute in Chicago. Dave Calhoun, der Boeing-Chef, ist für die Zukunft wenig optimistisch. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrt seien weiterhin schwerwiegend. Das Unternehmen will deshalb insgesamt weniger Langstreckenmaschinen bauen. Vom Dreamliner 787 zum Beispiel werden nächstes Jahr nur noch monatlich 6 Flugzeuge hergestellt.
Katrin Brandt war das über das Ende eines Mythos. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk, unter anderem zu den Truppenabzugsplänen der USA aus Deutschland und zum Ende der Werkverträge in der Fleischindustrie. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg.